Sie hören das Westend Radio Spezial zum Thema Corona und die Folgen. Eine Radiosendung mit Studiogästen aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft. Moderation und Sendeverantwortung Windy Jakob.
Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Windy Jakob. Zu Gast in der Sendung heute am 4. Juni ist der Soziologe Dr. Peter Mehlis. Er war über viele Jahre im ZAP, im Zentrum für Arbeit und Politik an der Uni Bremen, als Dozent tätig. In dieser Zeit hat er auch das Weiterbildungsstudium Sozialwissenschaftliche Grundbildung betreut. Wie sieht ein Soziologe die Corona-Krise, in der wir uns derzeit alle noch befinden? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen haben die Folgen, die sich unter anderem auch durch die verordneten Beschränkungen ergeben? Was bedeutet das für eine Demokratie, wenn Grundrechte außer Kraft gesetzt werden? Neben diesen Themen geht es auch darum, wie Peter Mehlis persönlich mit dieser Krise umgeht. Und stecken auch Chancen in dieser Zeit für positive Veränderungen in der Gesellschaft? Am Mikrofon begrüßt Sie sendeverantwortlich Windy Jakob.
We'll be right back.
Das waren die 17 Hippies und hier zu Gast Dr. Peter Milis. Peter, erstmal schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Peter, wir dürfen sagen, wir duzen uns, weil ich bin selber mal Teilnehmer einer deiner Kurse gewesen. Ja, das war der Work-Song. Im Homeoffice befindest du dich jetzt nicht mehr. Du hast es vorher noch geschafft, den Absprung zu finden vor der großen Krise. Kann man das so locker sagen?
Ja, ich bin seit einem halben Jahr in Rente, habe quasi mein aktives Leben jetzt abgeschlossen und habe jetzt zahlreiche private, persönliche Projekte, die ich mache, aber insgesamt, also ich habe mich vor dem Studium schon für sozialwissenschaftliche Themen interessiert und natürlich entsprechend nach dem Studium oder nach der Arbeitsphase genauso. Das heißt, einmal Soziologe, immer Soziologe und ja, das gehört einfach zu meinem Alltag dazu, sich ständig mit solchen Sachen zu beschäftigen.
Ich habe das ZAP erwähnt, das Zentrum für Arbeit und Politik. Das ist eine Kooperation mit Universität Bremen, ne?
Also das ist eine Kooperation der Arbeitnehmerkammer Bremen und der Universität Bremen. Das besteht schon seit vielen, vielen Jahren und bietet halt Weiterbildungsstudien an für Arbeitnehmer, die das gewissermaßen berufsbegleitend machen können.
Wie machen die das jetzt derzeit?
Die machen Homeoffice, machen das also online überwiegend, weil keine Lehrveranstaltungen an der Universität selber stattfinden. Aber was ich gehört habe, ist, dass ab Sommer wieder so vereinzelt Veranstaltungen stattfinden können. Also gerade sowas wie Bildungsurlaube, die immer ein wichtiges Bestandteil des Kurses sind, sollen wohl wieder stattfinden, wenn ich das, was ich so gehört habe. Ansonsten ist es natürlich wie überall, auch in der Schule, findet Lehre unter erschwerten Bedingungen statt. Das ist schon so, wo gerade der persönliche Kontakt im Seminar unheimlich wichtig ist, ist das natürlich nicht sehr schön.
Ja, du bist ja auch für das musikalische Programm zuständig. Das erste war eben der Worksong von den 17 Hippies. Jetzt hast du dir Eric Burdon ausgesucht. Ist das auch einer, den du oft früher oder immer noch hörst?
Habe ich schon immer gerne gehört und höre ich auch heute noch ganz gerne. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my dad.
And you.
too.
Das war nun der zweite Titel in dieser Sendung, der sich mit Arbeit beschäftigt. Peter, du sagtest gerade eben, einmal Soziologe, immer Soziologe. Nur ist ja diese Krise, die ganzen Sachen, die wir jetzt erleben, ein sehr, sehr, sehr komplexes Feld. Jetzt frage ich mal ganz einfach, oder was heißt einfach gefragt, wie geht denn generell ein Soziologe, wie betrachtet ein Soziologe so ein großes Thema?
Naja, Soziologie ist eine Menschenwissenschaft. Das heißt, sie beschäftigt sich mit Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, mit dem sozialen Verhalten, mit den Folgen und Abläufen. Und in dem Augenblick merkt man natürlich auch sofort, wenn sowas wie eine Katastrophe über uns kommt, diese Corona-Krise, die natürlich enorme Folgen hat, genau für diese Punkte, nicht? Für unsere gesellschaftlichen Abläufe und für unser Zusammenleben. In dem Augenblick ist es natürlich auch ein soziologisches Thema.
Mittlerweile werden wir an den Medien ja mit Zahlen bombardiert, will ich nicht sagen, aber es stehen Zahlen auf der Ärzteseite im Weserkurier. Es gibt Meldungen, es gibt ganz viel, es gibt Widersprüchliches, es gibt Verschwörungstheorien. Wie ordnest du das Ganze ein?
Also, dass es so ein Wirrwarr von Zahlen gibt, das ist nicht überraschend, weil wir müssen verstehen, dass natürlich so ein Virus, wie er kommt, erstmal für die Leute unbekannt ist. Man müsste sich vielleicht einfach mal in die Vergangenheit reinsetzen. Es ist ja nicht die erste Pandemie, die wir haben. Es gab im Mittelalter die Pest. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte spanische Grippe. Das waren alles Erkrankungen, zu denen die Leute damals ehrlich gesagt erstmal gar nichts wussten. Die haben die Auswirkungen gefunden, die Symptome und die Folgen, also viele Todesraten, aber sie haben nicht verstanden, wie die zusammenkommen, was eigentlich ursächlich da passiert. Und genauso muss man das vielleicht bei Corona, bei dem Coronavirus vorstellen. Das ist ein Virus, man kennt ihn schon, man ist heute schon relativ weit und trotzdem weiß man noch relativ wenig darüber. So, und jetzt tritt natürlich so eine Bedrohung auf. Und jetzt muss man darauf reagieren. Das heißt, die Wissenschaft ist fieberhaft am Arbeiten, versucht Erkenntnisse zu sammeln. Und das ist eben auch genau der Prozess der Wissenschaft. Der ist nicht geradlinig, sondern der ist auch widersprüchlich, weil er immer auf Fakten basiert. Und Fakten, da kommen neue Fakten dazu. Man muss etwas neu deuten, es verändert sich. Und wenn man das Ganze transparent macht, dann wirkt das in der Öffentlichkeit natürlich erstmal so wie: Die einen reden so, die anderen reden so. Das ist ein völlig normaler Prozess. Wissenschaft ist keine eindeutige Botschaft. Wissenschaft ist immer ein Prozess, nicht? Weil Wissenschaft kann nur als solche bezeichnet werden, wenn sie sich auch einer kritischen Reflexion stellt, nicht? Es gibt keine, Wissenschaft ist nicht Ideologie oder kein Glaubensbekenntnis, sondern Wissenschaft ist faktenbasiert, muss überprüfbar sein. Nicht? Da unterscheidet sie sich auch ganz deutlich von Verschwörungstheorien. Man kann natürlich schon immer eine krude Theorie anstellen. In der Wissenschaft würde das bedeuten, man müsste sie mit Fakten überprüfen. Und das, was wir heute als Verschwörungstheorie bezeichnen, sind ja eher die Leute, die irgendwas in die Welt setzen und sich jedem Faktencheck verweigern. Ne? Und von daher unglaubwürdig eigentlich sind. Und dann natürlich für viele Menschen natürlich auch eindeutiger wirken, weil manche Leute wollen ja auch einfach nur hören, schwarz-weiß. Ne? Und Wissenschaft bietet eben kein Schwarz-Weiß und das verunsichert natürlich auch. Was mich allerdings schon ein bisschen beruhigt, dass wir merken ja, dass gerade in Medien, gerade die eher renommierten Medien, bestimmte Zeitungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter, momentan doch wieder ein bisschen mehr Zustimmung erhält und die Leute weniger auf diese Regenbogenpresse abfährt und dergleichen. Ne? Also dass schon ein Bedürfnis da ist, sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auch wirklich mal auseinanderzusetzen, auch wenn es schwerfällt.
An dieser Stelle fällt mir auch ein, habe ich auch vor mir liegen, man hat ja auch ein bisschen was gesammelt an Material. Am Sonntag, den 24. Mai, stand im Weserkurier ja ein Gastautorartikel von Andreas Klee, dir ja bekannt, das ist der Direktor vom Zentrum für Arbeit und Politik.
Das war mein alter Chef,
ja. Genau. Und da stand wirklich, Wahrheit ist ein fortlaufender sozialer Prozess.
Genau so würde ich das auch bezeichnen, auf den Punkt gebracht, so ist es. Also wenn man jetzt nach Wahrheit strebt und die wissenschaftlich versucht zu fundieren, das geht nur als Prozess. Man nähert sich einer Sache nur an. Es gibt nie eindeutige Ergebnisse. Man kann immer nur wieder neu bewerten, weil neue Ergebnisse dazukommen. Es ist immer ein Prozess. Es gibt nie eine endgültige Wahrheit. Und das ist natürlich für viele Menschen schwer auszuhalten. Aber es gibt natürlich viele Themenbereiche, die schon sehr ausgeforscht sind, wo sich auch nur noch wenig verändert. Ne? Also wir wissen eben halt schon seit Newton, wenn der Apfel vom Baum fällt, dass es die Schwerkraft gibt. Da ändert sich auch erstmal so nichts dran. Das gibt natürlich viele Erkenntnisse, die dazukommen. Ne? Aber trotzdem, bestimmte Sachen sind eigentlich erstmal so, die stehen da und die werden auch allgemein als wahr eigentlich so akzeptiert.
Mhm. Oder man könnte sagen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Rein theoretisch schon, aber dann in der Praxis doch auch wieder nicht.
Das ist natürlich jetzt ein tiefes soziologisches, gesellschaftswissenschaftliches Thema. Rein rechtlich sind Männer und Frauen gleichgestellt. Das ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist eine absolute Notwendigkeit. In der Realität ist es natürlich in vielen Punkten nicht so. Mhm. Ne? Und da muss man dann natürlich dran arbeiten. Mhm. Nicht? Weil natürlich Gesellschaft nie wirklich den Wunsch entsprechend, wie sie auch in Gesetzen oft dargestellt werden. Also das ist immer so mehr so eine Richtlinie, wo man eigentlich auch hin will. Hm. Also ist auch das ist ein Prozess mit vielen unterschiedlichen Strömungen. Es gibt ja durchaus auch Leute, die eben meinen, die Gleichberechtigung wollen wir nur in Grenzen. Wir wollen nicht wirkliche Gleichberechtigung. Das sagen sie zwar nicht so, aber das taucht dann immer wieder auf. Und dann gibt es halt auch strukturelle Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Das heißt, alle sagen zwar, wir wollen die Gleichberechtigung haben. Andersrum ist allerdings durch die Bedingungen, gerade wenn es um Arbeit geht und Kindererziehung, sind Frauen automatisch in einer benachteiligten Rolle, weil ihnen immer noch die Kindererziehung, der Haushalt zugeordnet wird. Das heißt, sie können also nicht so am Erwerbsleben teilnehmen wie Männer. Und genau das wird sich, genau diese Problematik sieht man, kann man jetzt beobachten, in der Corona-Krise scheint sich wieder zu verschärfen, dass diese alten Rollenmuster tragen.
Wir machen wieder ein bisschen Musik und dann sprechen wir gleich weiter.
Ja.
Material, hörst du das Flüstern im Land? Jesus kommt zu Trotzbild Blick. Blöde hat mit Faust gekickt. Die Postbeamten tragen schwarz. Eine Tonne Öl kostet 1000 Mark. Siehst du die Schrecken an der Wand?
Sie hören immer noch die Sendung Westernradio Spezial Corona und die Folgen. Und das war der Rio Reiser mit den Tonsteinescherben, der sich darüber gefreut hat, dass der Turm eingestürzt ist. Übrigens ein Wunschtitel von Peter Melis.
Ja.
Warum gerade dieser?
Naja, in dem Lied wird schon deutlich, dass viele Dinge in dieser Gesellschaft an den Abgrund gefahren werden, dass man quasi sehenden Auges, ohne zu reflektieren, Dinge macht, die uns irgendwann auch äußerst schaden werden. Ne? Und ich finde, das kann man schon verbinden mit der heutigen Krise, die wir jetzt wahrnehmen.
Mhm. Naja, an diesen Krisen zeigen sich ja eben auch gesellschaftliche Probleme, wie du im Vorgespräch gesagt hast, Schieflagen, die es vorher schon gab, die zeigen sich ganz besonders deutlich. Welche sind es deiner Meinung nach derzeit die hauptsächlichsten?
Also ganz auffällig ist natürlich erstmal gleich mit der Krise und mit kam natürlich die Frage des Gesundheitssystems auf. Wie sind wir eigentlich abgesichert? Wie werden wir versorgt? Und da ist schon ziemlich schnell deutlich geworden, dass die Wertigkeit des Gesundheitssystems eigentlich vor vielen anderen Sachen stehen muss. Ne? Was ist wirklich tatsächlich systemrelevant? Das wurde plötzlich deutlich. Ist es der bei allem Respekt, ist es der Automobilarbeiter oder ist es der Krankenhausarzt? In diesem Fall ist natürlich der Krankenhausarzt gefragt und eine gute Ausstattung des und der Pfleger und die Pflege muss gut ausgestattet sein. Das sind entscheidende Sachen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, dass gerade die Arbeitsbedingungen in der Pflege grenzwertig sind. Ne? Also das heißt, hier wurde zwar viel gemacht und Deutschland ist die Krise relativ glimpflich verlaufen, aber was wir sehr schön feststellen können, wenn man internationale Vergleiche heranzieht, dann sieht man, dass die Länder, in denen das Gesundheitssystem in Jahren zuvor brutal zusammengespart wurde, wie zum Beispiel in Italien oder in Spanien, oder kaum existent ist, jedenfalls für arme Leute wie in den USA, wo es da entscheidend ist, wie dick deine Brieftasche ist, wie du entsprechend behandelt wirst im Krankenhaus. Ne? Da merkt man plötzlich, wie wichtig das ist, dass man so eine allgemeine Vorsorge hat, die funktioniert. Ne? Und dass es eben nicht nur nach Profitorientierung und Marktorientierung geht. Das heißt, dass die Gesundheitsbranche als ein Profitfeld gesehen wird, was möglichst effizient arbeitet, sondern Effizienz heißt Profitorientierung, sondern das heißt, wie werden die Menschen sinnvoll in der Krise auch versorgt. Ne? Das ist eigentlich, steht im Mittelpunkt. Und da stellen sich natürlich viele Menschen die Fragen, halt, stopp, da ist ja, da müssen wir eigentlich mehr drüber nachdenken. Ne? Deshalb ist es auch erstmal die erste Schieflage, die wirklich gleich deutlich wurde. Dann wurde natürlich immer mehr klar mit der Corona-Krise, die wirtschaftlichen Einbrüche, die wir haben. Man merkt plötzlich, dass wir global eine unheimlich enge Fertigungs- und Handlungsverflechtung haben, die stark auf Störungen reagieren. Ne? Also wir haben Fertigungsketten, dass wenn ein Auto zusammengebaut wird, dann kommen die Teile aus China und die Teile wiederum aus Vietnam und das kommt aus Russland, das kommt aus Polen, das kommt aus Ungarn und wenn irgendwo eine Kette unterbrochen wird, steht alles. Ne? Also man merkt eigentlich, wie fragil das ganze System ist, was eigentlich auch aus Kostengründen wie auf Kante geschnitten ist. Ne? Also das muss man einfach so sehen und natürlich auch sehr leicht zu erschüttern ist. Ne? Das andere ist natürlich, das merken wir jetzt auch schon in der ganzen Diskussion, nachdem ging es ja vor allen Dingen um die Fallzahlen, wie gehen wir damit um und was droht uns in den Krankenhäusern. Nachdem das einigermaßen bewerkstelligt wurde, stehen natürlich jetzt die wirtschaftlichen Fragen stehen im Mittelpunkt. Nicht? Man merkt, dass eine auf Wachstum angewiesene kapitalistische Wirtschaftsordnung ganz klar kollidiert mit den aktuellen Anforderungen nach Schutz und Fürsorge der Bevölkerung. Das ist deutlich geworden. Und wenn die Autoindustrie keine Profite mehr macht, dann gibt es auch keine Beschäftigung. Und so kann man plötzlich sehen, wie da eine Lobby sich wieder stark bemerkbar macht, alles wieder auf den alten Level zurückzubringen. Was wir auch merken ist, dass dieses marktliberale Wirtschaftsmodell, das heißt, dass der Markt alles regelt, sich absolut als unfähig erwiesen hat und dass viele merken, dass die staatliche Regulierung und Eingriffe des Staates absolut notwendig sind, dass der Markt eben nicht alles reguliert. Wir sehen das auch in den USA, mit den hohen Todesraten, auch ein Teil davon, ein sehr ökonomisch ausgerichtetes Gesundheitssystem. Es gibt keine Gesundheitsfürsorge in dem Sinne, wie wir sie kennen, also keine Krankenkasse, keine verpflichtende. Es gibt zwar da ein paar Veränderungen, aber die sind im Vergleich mit unserem System, ist es wirklich schwach ausgeprägt. Und da merkt man natürlich schon, dass der Markt eben nicht alles regeln kann, sondern dass der Staat eingreifen muss und muss Vorsorge treffen für seine Leute. Was auch deutlich wurde, ist, dass in der Krise vor allen Dingen die ärmeren Bevölkerungsteile betroffen sind. Also wenn man sich auch da wieder in den USA wird festgestellt, dass die Todesrate in der afroamerikanischen Bevölkerungscommunity und in Latinos besonders hoch ist, im Gegensatz zu den Weißen. Es hat was mit Arm und Reich zu tun. Ich hatte schon erwähnt, die geschlechterspezifische Rollenverteilung, dass sich dort wieder etwas zurückentwickelt. Das ist zu beobachten. Und last not least ist natürlich eine wichtige Frage. Jetzt wird unheimlich viel Geld ins System gepumpt, um, ich sag mal so, wieder den Anschluss an alte Zeiten zu finden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wofür wird das Geld ausgegeben? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wer trägt eigentlich die Folgekosten?
Und darüber können wir uns im nächsten Gesprächsblock unterhalten.
Ja.
Dann hören wir jetzt Bill Withers mit einem seiner Hits, Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Bill Withers hier im Westernradio Spezial heute am 4. Juni. Peter, können wir aus solchen Krisen lernen oder haben wir früher aus Krisen gelernt?
Also grundsätzlich kann man aus Krisen immer oder lernt man aus Krisen immer, ne? Das sehe ich so. Dafür sind Krisen eigentlich auch gedacht. Die Frage ist bloß, was wir genau für unsere Gesellschaft daraus lernen. Das ist ziemlich offen. Wir merken ja gerade, am Anfang wurde festgestellt, im Gesundheitssystem, was ist eigentlich wirklich systemrelevant? Die Arbeit von Pfleger und auch von Leuten, die im Lebensmittelbranche sind, wurde plötzlich eine ganz andere Wertigkeit zugeordnet. Die Frage ist bloß, wie wird sich das auf Zukunft, wird es da tatsächlich eine Verbesserung geben oder nicht? Das werden wir beobachten. Und man kann noch sehr schön feststellen, dass jetzt schon die Diskurse sich etwas verschieben, also die gesellschaftlichen Debatten. Während, wie gesagt, am Anfang noch im Mittelpunkt stand, reicht denn unser Gesundheitssystem aus, um die Krise zu bewältigen, geht es jetzt vielmehr darum, was machen wir denn, damit wir die Autoindustrie wieder in Gang kriegen? Oder wie Fußballspiele waren ein schönes Beispiel dafür, dass man, obwohl man weiß, dass man keine Großveranstaltung mehr machen kann, dass man auf irgendeine Art dieses Geschäft am Laufen lassen muss, weil da eben halt viel Geld mit verbunden ist und viel Profit. Die Vereine würden pleite gehen, weil sie halt müssen halt hohe Gehälter an die Spieler bezahlen. Es gehen ihnen Einnahmen weg. Also müssen sie in irgendeiner Form den Spielbetrieb aufrechterhalten, um sich da über die Runden zu retten. Und da merkt man schon, wie sich die Diskussion, die Debatten um die Notwendigkeit, was muss eigentlich gemacht werden, Stück für Stück verschiebt. Und auch zum Beispiel jetzt mit diesen ganzen Investitionen, die gemacht werden sollen. Soll die Autoindustrie eine Abwrackprämie versprochen bekommen, sodass die Leute mehr neue Autos kaufen, auch für Verbrenner? Oder soll man das Geld so einsetzen, dass in Zukunftstechnologien gesetzt wird oder auch schon gedacht an einen ökologischen Umbau? Und da merkt man schon, da wird in der Gesellschaft sehr unterschiedlich diskutiert. Und jetzt wieder auf die Frage zurück, was können wir daraus lernen? Letztendlich wird sich daraus ergeben, wer in diesen Diskursen, in diesen Debatten gewissermaßen die Oberhand gewinnt und sein Thema an erste Stelle setzen kann und auch entsprechend über die Möglichkeiten, über Lobby und Einfluss seine Interessen durchzudrücken. Das wird natürlich entscheidend sein. Aber komplett ohne Lerneffekt wird keiner wegkommen. Davon bin ich überzeugt.
Wer sitzt denn in diesen Gremien? Gestern wurde ja auch noch debattiert über diese Verwendung der Gelder. Welche Institutionen sind denn damit beteiligt?
Also offiziell sind es natürlich jetzt erstmal das, was du ansprichst, ist es das Bundeskabinett, es sind Parteivorsitzende der Regierungskoalition und möglicherweise auch noch einige Länderministerpräsidenten, die da mitspielen. Und da wissen wir natürlich schon, gerade jetzt geht es ja auch um die Abwrackprämie und solche Sachen, die auf dem Tisch liegen. Und da merkt man natürlich schon, dass die Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, die stark von der Automobilindustrie geprägt sind, so Präferenzen haben für eine Abwrackprämie. Und das merkt man, das geht also durchweg durch alle Parteien. Das können also CDU sein, CSU, SPD und auch die Grünen in Baden-Württemberg. Und da merkt man schon, da ist natürlich ein starkes Interesse daran, die Automobilwirtschaft entsprechend zu fördern. Da geht es natürlich nicht nur darum zu sagen, die sollen ihre Profite wieder bekommen, sondern es geht natürlich auch um Beschäftigung. In der Automobilindustrie sind über 800.000 Menschen beschäftigt. Und wenn die mit einmal eingestellt wird, wird es ein soziales Problem bedeuten. Das ist schon klar. Nichtsdestotrotz, das ist eigentlich auch eine Frage der Zeit. Wir wissen nicht nur seit Corona, sondern auch bei den ganzen ökologischen Folgen, Klimawandel, die wir jetzt gerade so spüren, schon seit längerem, und wo uns eigentlich bewusst ist, dass sich was verändern muss, müsste man eigentlich langsam darüber nachdenken, wie man diese Transformation, den Umbau der Gesellschaft angeht, und zwar wirklich angeht und organisiert. Und da sehe ich noch nicht so viel.
Ja, das wäre ja fast schon ein Thema für den nächsten Block. Wir wollen ja auch ein bisschen auf die Chancen sehen, auf die Veränderungen, die stattfinden können. Aber eins wollte ich nochmal anmerken. Es gab ja sowas, das hat sich auch so ein bisschen in den Medien breit gemacht, so eine Applauskultur, wo dann die Pflegekräfte, die Helfer, auch in großen Zeitungen Artikel, oh danke ihr Helfer, den Pflegenden wurde ein Betrag zugestanden, eine kleine Summe. Und irgendwann habe ich in Nachrichten gehört, ja, das wird diskutiert, wer das jetzt bezahlt, ob das gemacht wird. Das fand ich nicht schön.
Nee, das ist auch nicht schön, sehe ich auch so. Mit dem Applaus ist nur eine Sache. Applaus ist ja ganz schön, aber es ist billig. Wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Pflege, sei es in der Krankenpflege, in der Altenpflege, zu verbessern, da muss man Geld in die Hand nehmen. Und da tut man natürlich vielen Leuten weh, das ist klar. Aber nur so kann sich wirklich was verändern. Man muss sich überlegen, wenn man das ein bisschen über den Daumen rechnet, dass eine Frau oder ein Mann, der in der Altenpflege arbeitet, etwa die Hälfte brutto von dem verdient, was ein Industriearbeiter verdient. Ein gut tariflich gut abgesicherter Facharbeiter in der Industrie. Ich will denen gar nichts wegnehmen. Ne? Ich will nur sagen, warum hat das nicht der Altenpfleger, ne? Oder die Altenpflegerin? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie gewerkschaftlich kaum organisiert sind, dass es kaum Tarifverträge gibt in dem Bereich. Und zum anderen ist, aus welchem Topf bedienen die sich eigentlich? Ne? Mhm. Nicht? Während die Industriearbeiter das letztendlich über Produktivitätsgewinn und den Verkauf von Autos finanzieren können, kann sich Altenpflege eigentlich nur aus Pflegeversicherung und aus staatlichen Beiträgen finanzieren. Das würde heißen, wenn dort mehr bezahlt werden würde, müsste man natürlich Pflegeversicherung und staatliche Förderung erhöhen. Und das wollen die nicht.
Mhm. Ja, da fällt mir gleich ein, Herr Dr. Bovenschulte, unser Bürgermeister, hatte unlängst in einem Artikel angefragt oder bekannt gegeben oder sich geäußert, eine Reichenabgabe zu machen. Wir haben jetzt hier eine Statistik vor uns liegen. Es wurde abgestimmt, wer dafür ist. Und da wurde gesehen, dass in den reichen Stadtteilen die Menschen waren nicht so angetan, etwas von ihrem Vermögen abzugeben. Wie siehst du das Ganze?
Das wundert mich überhaupt nicht. Leute, die haben und abgeben sollen, wollen das nie so gerne machen. Und die nichts haben, können auch nichts abgeben. Aber ich glaube prinzipiell, die Finanzierung der Krise jetzt über eine Reichenabgabe zu finanzieren, das halte ich erstmal nur für so einen Schnellschuss. Was viel wichtiger wäre, ist, wir haben ja nun schon seit Jahrzehnten eine zunehmende Schere zwischen Arm und Reich, die sich auch in einem eher ungerechteren Steuersystem darstellt. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit können wir diese Schere beobachten, die immer mehr auseinandergeht. Und im Grunde grundsätzlich, also unabhängig von dieser Krise, grundsätzlich muss man über eine andere Belastung der Bevölkerungsgruppen nachdenken. Das heißt, dass die Leute, die breite Schultern haben, auch mehr tragen sollen, als sie die eben nicht haben. Ne? Und gut, das zeigt vielleicht auch nochmal die Corona-Krise deutlicher, wenn es darum geht, wer bezahlt eigentlich das Ganze, ne? Das ist klar, aber das nur für die Corona-Krise zu denken, halte ich für zu kurz gesprungen, man muss das grundsätzlich angehen.
Aber wäre da nicht eine gute Chance, jetzt das zu machen? Es gab natürlich Einschränkungen, alles basierend auf Zahlen, auf das Infektionsschutzgesetz. Es wurden Verordnungen immer gemacht, peu à peu alle zwei Wochen, gewisse Dinge außer Kraft gesetzt, Versammlungsfreiheit. Wäre das nicht jetzt auch mal eine Chance, sagen, so, ihr müsst das abgeben? Ja, ganz salopp gefragt, ne?
Ja, also das ist jetzt eine rechtliche Frage. Ich glaube nicht, dass du über eine Verfügung eine Abgabe organisieren kannst. Das mit diesen Bewegungsfreiheit, mit diesen Vorschriften der Maskenpflicht oder wie auch immer, das kann man über Verordnungen machen. Also ich bin jetzt kein Jurist, ich kann das im Einzelnen nicht genau beurteilen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und die Einschränkungen, die vorgenommen wurden, sind ja nur zeitweise. Wir sehen jetzt ja gerade überall die Lockerung. Es finden auch ständig Demonstrationen statt, wenn auch unter erschwerten Bedingungen, also mit Abstand wahren und Auflagen und so weiter. Aber man von der völligen Abschaffung von Grundrechten, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es hat vorübergehende Einschränkungen gegeben in der Bewegungsfreiheit, aber nicht zum Beispiel in der Meinungsfreiheit. Man kann nach wie vor, wenn man die Möglichkeit hat, in seinen Blogs im Internet schreiben, was man denkt. Und auch an anderer Stelle. Also es gibt, wie gesagt, Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und beim Umgang mit anderen Menschen, aber das ist alles begründet auf der Sicherheit und auch nur vorübergehend. Also ich würde das nicht so dramatisch darstellen, wie es manchmal dargestellt wird.
Wir haben jetzt noch einen musikalischen Gast hier, Bob Marley. Da hast du dir auch einen schönen Titel ausgesucht.
Get up, stand up. Stand up for your rights.
Der passt hier jetzt auch ganz gut rein.
Ja.
Dann kommt er jetzt auch.
Get up, stand up. people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
gonna we gonna do? Stand up for
yeah,
our rights,
yeah,
so
yeah.
You better get
yeah.
up.
Peter, jetzt haben wir ja über viele Dinge gesprochen, waren ja auch Dinge dabei, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Aber gibt es jetzt irgendwo auch etwas Hoffnungsvolles, was du jetzt so erzählen kannst?
Na, ich hatte ja schon beschrieben, dass das Lernen aus einer Krise immer zwei Möglichkeiten beinhaltet. Das wirklich, dass man umdenkt, dass man Werte neu festlegt, was ist einem wirklich wichtig. Ne? Ist es eher, steht der Mensch im Mittelpunkt oder steht ein profitorientiertes Wirtschaftssystem im Mittelpunkt. Ne? Also da gibt es schon Punkte, und wenn ich das Hoffnungsvolle wenden würde, dann wäre es natürlich so, dass man aus der Krise lernen würde, wie man mehr den Menschen in den Mittelpunkt rücken könnte, ne? Und menschliche Bedürfnisse. Das habe ich ja vorhin schon an verschiedenen Punkten noch schon mal angesprochen. Ne? Und was mich ein bisschen hoffnungsvoll macht bei der ganzen Sache ist so, dass doch, was wir auch in den Medien mitbekommen haben, die vor allen Dingen Zuspruch erhalten haben, öffentlich-rechtliche und Magazine und aber auch im Fernsehen, also in Zeitungen, ne, dass dort doch schon versucht wird, mit relativer Transparenz, also ich gehe mal von der Bild-Zeitung mal weg, ne? Mm. Aber es gibt eine ganze Menge Medien, die sich schon Mühe geben, Transparenz herzustellen über die Debatte wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wie gehen wir, was können wir eigentlich lernen über das Coronavirus? Wie hat sich das prozesshaft, das Wissen entwickelt? Und dass die Leute daran wirklich interessiert sind, ne? Und sich das angucken und anhören. Das heißt also, das Hoffnungsvolle ist, dass Menschen sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen und gewissermaßen als Basis für Zukunftsentscheidungen möglicherweise mit einbeziehen. Das finde ich eigentlich ganz hoffnungslos, dass sie nicht nur gefühlsgesteuert sind oder sich von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern an der Nase rumführen lassen, die ja teilweise übelste Sorte sind. Wir erleben das ja gerade aus der rechten Ecke mit rassistischen, antisemitischen Verschwörungstheorien. Also das ist schon eine heftige Nummer, die da auch kommen kann. Mhm. Da muss man halt Position beziehen, ganz klar. Das, man muss wissen, mit wem man da zusammen auf die Straße geht. Man sieht das ja auch. Und da muss man nicht blind sein. Das kann ich dazu nur sagen. Und diesen Leuten muss man sich komplett entziehen. Das, da ist auch jeder selber eine Verantwortung, meiner Meinung nach. Da nochmal genauer hinzugucken.
Mhm. Naja, neulich gab es im Weser-Report eine ganzseitige Anzeige von der AfD, wie die sich positioniert haben, also richtig mit der AfD, wie sie das sehen. Also ist sowas nicht als grenzwertig anzusehen?
Ich habe ehrlich gesagt, was die AfD angeht, nur widersprüchliche Positionen bisher wahrgenommen. Das erste war, dass einige gesagt haben, den Virus gibt es gar nicht. Ne? Dann hieß es, wir müssen schön alles dicht halten, und dann hieß es wiederum, wir müssen es wieder öffnen. Also man merkt es ja auch, die AfD kriegt nicht wirklich einen Stich in dieser ganzen Debatte. Das sieht man ja auch an den Sonntagsfragen. Nicht? Welche Partei würden Sie bei der nächsten Wahl wählen, ne? Dass die AfD da deutlich Federn gelassen hat. Also sie hat im Grunde keine Antworten auf diese Krise, die die Leute irgendwie für sich nutzbar machen würden, ne? Also die sie angemessen fänden. Und von daher denke ich mal, kommt da aus der Richtung, wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde, die interessante Diskussion werden wir erst in den nächsten Wochen, Monaten haben, wenn es wirklich darum geht, jetzt wird zu viel Geld in die Hand genommen, wofür nehmen wir das eigentlich in die Hand und wer zahlt das zurück? Ich glaube, das wird die zukünftige wesentliche Debatte sein. Weil da geht es halt um unsere Zukunft, ne? Ganz klar. Und solche Themen wie Klimawandel und so sind ja nicht vom Tisch. Wir merken es jetzt ja gerade wieder am Wetter, ne? Also es ist ja nicht normal, dass wir schon seit Ewigkeiten wieder Trockenheit und solche Temperaturen haben. Und das wird auch wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken. Und auch da wird festgestellt, dass da was gemacht werden muss. Also wir sind nicht so, wir werden nicht wieder einfach so in den typischen normalen Alltag entlassen. Davon bin ich überzeugt. Und hoffnungsvoll macht mich dabei immer, dass es doch eine Menge Leute gibt, die sich Gedanken machen. Und da kann ich mir nur persönlich auch noch raten, weil ich habe in dem Feld ja gearbeitet. Wir haben ja im den Zweijahreskurs Sozialwissenschaftliche Grundbildung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Grunde ein Seminar an der Universität angeboten, in dem sie wissenschaftliches Verständnis entwickeln können. Sie werden mit Wissenschaft bekannt gemacht, sie lernen Theorien kennen, sie lernen wissenschaftliche Methoden kennen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann man eigentlich Gesellschaft verstehen und erklären, ne? Und auch verändern. Und da kann ich jedem nur empfehlen, dass für sich auch mal in Anspruch zu nehmen, sich mit solchen Sachen stärker auseinanderzusetzen.
Ja, das ist ja fast wie so ein bisschen Werbung, da kennen wir uns auch her. Ist wieder im Herbst der nächste Kurs geplant?
Nach meines Wissens ja. Es ist natürlich jetzt schwierig. Grundbildungsstudium ist auf Werbung angewiesen und das ist natürlich momentan schlecht möglich. Wir hatten Infoveranstaltungen in der Vergangenheit immer und das ist jetzt alles nicht möglich. Das geht also nur über Mund-zu-Mund-Propaganda und ich hoffe, dass sich dort genug Leute anmelden für das kommende Jahr. Also im Herbst geht es ja wieder los und mit dem nächsten Zweijahreskurs. Und ja, ich kann nur hoffen, dass sich genug Leute anmelden, dass der Kurs stattfinden kann. Am schlimmsten Fall ist, muss das Ganze um ein Jahr verschoben werden.
Ja. Aber irgendwann werden wir, glaube ich, wieder Normalität erleben.
Ja gut, man muss, das ist ja das Entscheidende, ne? Also beim Umgang mit dieser Krise stand immer eine Solidarität im Mittelpunkt. Das hat mich übrigens auch hoffnungsvoll gemacht, weil es betrifft eben nicht jeden gleichermaßen. Natürlich kann jeder diese Krankheit kriegen und kann auch schwere Folgen haben, aber besonders betroffen sind natürlich eher die gesundheitlich Eingeschränkten und die Alten, ne? Und dass die Rücksichtnahme der Menschen ja auch gerade darauf abzielt, diese Leute zu schützen, ist ja erstmal ein wirklich lobenswerter Akt der Solidarität. Das muss man einfach so sehen, ne? Dass man gewissermaßen Einschränkungen in Kauf nimmt, um andere Leute zu schützen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir erleben ja momentan ständige Rückgang der Infektionszahlen. Und von daher denke ich, dass sich vieles erstmal wieder normalisieren wird. Allmählich, das dauert eine Weile. Es ist aber durchaus möglich, dass es nochmal eine zweite Welle gibt. Und richtig abgefrühstückt ist das Thema erst, wenn, das sagen auch die Virologen, wenn ein Großteil der Bevölkerung immunisiert ist. Sprich, dass er diese Krankheit durchgemacht hat oder durch einen Impfschutz. Und dann haben wir das Corona-Thema erledigt. Aber da gibt es noch viele andere Themen, die wir angehen müssen.
Und das neue Virus ist schon wahrscheinlich in Planung. Es wird immer Viren geben, glaube ich.
Es gibt immer Viren. Ne? Auch das ist komischerweise ja nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern dass sich bestimmte Viren, die kommen ja auch aus der Tierwelt, ne? Und oft eben aus der Nähe oder auch der Art, wie Menschen mit Tieren umgehen. Ich denke nur an Grippe, die Verbindung zur Schweinegrippe, zur Geflügelgrippe, ne? All diese Geschichten, dass es dann einen Übergang gibt zu Menschen. Ne? Und das hat auch was auch ein bisschen mit der Tierhaltung zu tun, ne? Oder jetzt mit Corona, da werden halt eben, wird verantwortlich gemacht, dieser Übergang von der Fledermaus über das Pandulin, wie das Tier heißt, über die Menschen, dass das da mutiert ist. Also das heißt, der Mensch hat Natur immer mehr erobert, die ursprüngliche Natur zurückgedrängt und man könnte bildhaft sagen, die Natur schlägt jetzt irgendwie zurück. Also auch das hat letztendlich gesellschaftliche Ursachen.
Ja, wir haben viel besprochen, viel erzählt. Dann bedanke ich mich erstmal. Also, wie gesagt, und du guckst weiterhin soziologisch auf die Welt. Das hört ja, wie gesagt, nicht auf. Ne?
Ja.
Und ich hoffe, dass wir uns mal wieder hier sehen. Ja, vielleicht in einer späteren Sendung werden wir vielleicht mal wieder über dieses Grundstudium sozialwissenschaftliche Grundbildung vielleicht nochmal sprechen oder das nochmal vorstellen.
Ja, gerne, gerne.
Jetzt nochmal Bob Marley. Das ist ein Künstler, den du eigentlich auch ganz gerne hörst, ne?
Ja, habe ich früher schon mal gerne gehört und hin und wieder entdecke ich den mal wieder. Nicht? Und jetzt hatten wir nochmal das Stück Exodus.
Ne? Ja, das passt ja kurz vor 21 Uhr ganz gut rein. Ja. Peter, dann mal recht vielen Dank, bleib gesund. Und,
ja, du auch.
Genau, und wie gesagt, wenn Sie hier noch etwas zum Westend erfahren möchten, können Sie auf unsere Homepage gehen. Die Adresse lautet westend-bremen.de. Sie können sich auch den Newsletter zukommen lassen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und sendeverantwortlich verabschiedet sich Windy Jakob und jetzt nochmal hier Bob Marley mit Exodus.
Yeah.